Mein Name ist
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 2 Uhr mit Bokoing Choing. Guten Morgen. Nach dem Amoklauf an einer Oberschule im österreichischen Graz ist das Motiv weiter unklar. Auch ein Schreiben des 21-jährigen Täters helfe den Ermittlern nicht weiter, sagte im ORF-Fernsehen der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Ruf. Der Angreifer hatte 10 Menschen erschossen und sich danach selbst getötet. 11 Personen wurden teils schwer verletzt. Aus Wien Wolfgang Fichtel.
Eine stille Gedenkminute landesweit. So will Österreich heute der Opfer des Amoklaufs in Graz gedenken. Und zwar genau um 10 Uhr vormittags, der Uhrzeit, zu der gestern die ersten Notrufe ankamen, die von Schüssen und Schreien an dem Grazer Gymnasium berichteten. 3 Tage Staatstrauer sind verordnet.
Der US-Bundesstaat Kalifornien geht gegen den von Präsident Trump angeordneten Einsatz von Soldaten in Los Angeles vor, mit einer einstweiligen Verfügung vor Gericht. Der demokratische Gouverneur Newsom sagte zur Begründung, die Entsendung ausgebildeter Kriegssoldaten sei beispiellos und bedrohe den Kern der Demokratie. Trump hatte nach tausenden Kräften der Nationalgarde hunderte Marinesoldaten nach Los Angeles geschickt. Anlass sind Zusammenstöße nach friedlichen Protesten gegen Razzien der US-Einwanderungsbehörde. Uta Kletzing wird neue Gleichstellungsbeauftragte Brandenburgs. Das hat die Landesregierung in Potsdam bekannt gegeben. Demnach soll die Politikwissenschaftlerin und Psychologin ihr Amt am 16. Juni antreten. Annette Kufner, RBB 24.
Sie sehe sich als Beraterin der Landesregierung, sagte Kletzing in Potsdam. Mit Blick auf die ungleiche Zahl von Frauen und Männern in der Politik und in den Parlamenten, sagte sie, nicht die Frauen müssten sich ändern, sondern die Spielregeln. Geprüft werden könnte laut Kletzing ein neuer Anlauf für ein Paritätsgesetz oder mögliche Verfassungsänderungen. Die 49-Jährige war bis April Personalleiterin der Landeshauptstadt Potsdam. Davor hat sie unter anderem bei der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung gearbeitet.
Berlin und Prag feiern heute 30 Jahre Städtepartnerschaft. Dazu empfängt der regierende Bürgermeister Wegner am Mittag seinen Kollegen aus der tschechischen Hauptstadt Svoboda. Schon vor dem Treffen lobten sie die rege und lebendige Verbundenheit zwischen beiden Metropolen. Es gebe einen Austausch in der Kultur zwischen den Universitäten und auch in den Bereichen Sicherheit und Krisenmanagement, hieß es. Berlin hat derzeit 19 Städtepartnerschaften, wobei die mit Moskau ruht. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Nachts viele Wolken und einige Schauern bei rund 11 Grad. Derzeit in Frankfurt-Oder 13 Grad, in Potsdam 14, in Berlin-Eiskeller 13 und in Kreuzberg 14 Grad. Tagsüber anfangs noch dichter bewölkt, danach langsam freundlicher. Ab dem späten Nachmittag sonnig 19 bis 22 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
So, hier sind nochmal ganz in Ruhe die beiden Falschfahrerwarnungen, die Peter gerade die Standpunkte ein bisschen zerbröselt haben. Also Achtung, Falschfahrer auf der A28 Leer-Oldenburg. Zwischen Annameer und Neuenkruge kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Vorsicht dort bitte. Und noch eine Falschfahrerwarnung haben wir für die A60 Mainz-Bingen. Zwischen Mainz-Finden und dem Dreieck Mainz kommt Ihnen auch ein Falschfahrer entgegen. Vorsicht dort bitte. Äußerst rechts fahren und nicht überholen. Weiter geht's im Verkehrsservice mit der Autobahn 1, Fehmarn Richtung Lübeck. Die ist zwischen Pansdorf und Rathekau wegen einer Nachtbaustelle noch bis 5 Uhr früh gesperrt. A3 Frankfurt nach Köln, zwischen Montabaur und Dreieck Dernbach 2 Kilometer Stau. Wegen einer Baustelle ist dort nur eine Spur frei. Die A6 Nürnberg Richtung Heilbronn ist zwischen Schwäbisch Hall und Kupferzell nach einem Unfall gesperrt. Die Umleitung geht über die U46. Und die A100 Wilmersdorf-Wedding ist zwischen Spandauer Damm und Kurfürstendamm noch bis 5 Uhr voll gesperrt. Auch dort staut sich der Verkehr.
Die ARD-Infonacht.
Aus dem Studio von NDR Info in Hamburg. Ab jetzt mit Carsten Thiele an ihrer Seite, aber Sie wissen es, ansonsten ändert sich nichts. Es gibt weiterhin wieder alle Infos, die wichtig sind an diesem frühen Mittwochmorgen. Und das Schöne ist ja, wir haben viel, viel Zeit für Hintergründe und Experteninterviews, um die Themen genauer zu beleuchten. Natürlich bringen wir Sie gleich auf den aktuellen Stand nach dem Amoklauf in Graz. Jetzt geht es erstmal um den Verfassungsschutzbericht, den der neue Bundesinnenminister Alexander Dobrindt vorgestellt hat, zusammen mit dem Vizepräsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Der Bericht zeigt, dass der Krieg im Nahen Osten und der Ukraine-Krieg direkte Auswirkungen auf die Sicherheit hier bei uns in Deutschland haben. Die Sicherheitsbehörden müssen sich mehr und mehr damit auseinandersetzen, dass ausländische Geheimdienste und Staaten versuchen, in den Alltag bei uns in Deutschland einzugreifen, um Unruhe zu stiften. Mehr dazu weiß Uli Haug.
Spionage, Sabotage, Cyberangriffe und der Versuch, die öffentliche Meinung in Deutschland aktiv zu beeinflussen. Die Cyber- und Spionageabwehr ist seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine hierzulande ständig und zunehmend gefordert, sagt Bundesinnenminister Alexander Dobrindt.
Diese Aktivitäten werden auch zunehmend von sogenannten ungeschulten Einzeltätern vorgenommen, von sogenannten Low-Level-Agenten.
Bei diesen Amateuragenten stellt der Verfassungsschutz eine deutliche Zunahme fest. Sie werden häufig im Netz rekrutiert, vor allem unter Menschen, die durch prorussische Äußerungen aufgefallen sind. Der Vizechef des Verfassungsschutzes, Sinan Seelen.
Telegram als Plattform spielt hier durchaus eine Rolle. Das ist eines der Mittel der Wahl für die Akteure.
Die Handlanger, die auch als Wegwerfagenten bezeichnet werden, sind keine offiziellen Geheimdienstmitarbeiter. Sie würden missbraucht und würden das Ausmaß ihres Handelns oftmals gar nicht erkennen, sagt Innenminister Dobrindt. Konkret wurden Mitte Mai in Deutschland und der Schweiz beispielsweise 3 Ukrainer festgenommen. Sie sollten nach Erkenntnis der Sicherheitsbehörden im russischen Auftrag Anschläge auf den Güterverkehr in Deutschland begehen. Und in München hat vor kurzem ein Prozess gegen 3 Männer begonnen. Alle 3 haben nach Angaben der Bundesanwaltschaft die deutsche und die russische Staatsbürgerschaft. Auch sie sollen im vergangenen Jahr Anschläge auf militärische Infrastruktur und Industriestandorte vorbereitet haben. Eine andauernde Bedrohung bleiben auch Cyberangriffe, durchgeführt von hochspezialisierten und staatlich finanzierten Gruppen.
Hier geht es neben der Identifizierung natürlich dann auch im Besonderen darum, dass man einen entsprechenden Abwehrmechanismus zur Verfügung hat, sodass man also den Schaden dieser Aktionen begrenzen oder überhaupt verhindern kann.
Um Cyberangriffe abzuwehren, will der Innenminister von der CSU mehr Geld und Personal in den Verfassungsschutz stecken. Allerdings konnte Alexander Dobrindt noch nicht konkret werden. Der Vizechef des Verfassungsschutzes, Seelen, sieht den Bedarf. Neben Russland würde auch China versuchen, Wirtschaft, Wissenschaft und Bundeswehr auszuspionieren. Außerdem macht China Druck auf Regimekritiker und Oppositionelle, die in Deutschland leben, sagt der Vizepräsident des Verfassungsschutzes.
Transnationale Repression würde ich hier als Stichwort nochmal in Bezug auf Oppositionsausspähung hier in Deutschland zu Felde führen.
Allein im vergangenen Jahr hat der Generalbundesanwalt 17 neue Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts geheimdienstlicher Agententätigkeiten eingeleitet. 11 Haftbefehle wurden vollstreckt.
Uli Haug mit den Details des aktuellen Verfassungsschutzberichtes. Und dieser Bericht legt nahe, dass es eine allgemeine Bedrohungslage gibt, wie es sie selten zuvor gegeben hat. Tagesthemenmoderatorin Jessie Wellmer hat darüber mit Bundesinnenminister Dobrindt gesprochen und ihn gefragt, was das bedeutet für jede und jeden Einzelnen von uns.
Erstmal heißt es aufmerksam sein. Wir stellen ja fest, dass unser Rechtsstaat auch jeden Tag mit bedroht wird, sowohl aus dem Rechtsradikalismus, aus dem Linksradikalismus, aus dem Extremismus insgesamt, aber auch von fremden Staaten. Wir merken das besonders im Netz, im Bereich Cyber. Da gibt es eine ganze Reihe von Angriffen und deswegen die verfassungsmäßige Ordnung ist ständig unter Angriff.
Sie haben es gerade schon angesprochen, einen wirklich auffallenden Anstieg gibt es bei rechtsextremistisch motivierten Straftaten. Woher kommt das Ihrer Ansicht nach? Wo liegt wirklich das Problem?
Wir stellen es in den letzten 10 Jahren fest, dass der Rechtsextremismus ganz massiv eine Zunahme zu verzeichnen hat. Das hat sehr stark mit einer Polarisierung auch in einer Gesellschaft zu tun. Die zeigt sich dann auch in solchen Phänomenen. Und alles, was wir bisher sehen, gibt es natürlich auch immer wieder internationale Verwicklungen, internationale Ereignisse, die das mit befördern, aber auch Ereignisse, die in unserer Politik begründet liegen, die einen Extremismus nicht entgegenwirken, sondern ihn manchmal auch weiter wachsen lassen.
Was meinen Sie konkret damit? Schlechte Politik?
Naja, auf jeden Fall Politik, die dann Probleme nicht löst und die dann gerade bei jungen Menschen mit zu Radikalisierung führen kann. Das ist nicht das einzigste Erklärelement, aber das ist etwas, was dazu beiträgt. Und das sieht man dann auch in bestimmten Regionen Deutschlands nochmal ganz besonders ausgeprägt.
Sie sehen den Staat in der Pflicht, aber auch Vereine, lokale Initiativen und Netzwerke, die über extreme Propaganda aufklären sollen. Nun drohen aber in Bundesländern und Kommunen Haushaltskürzungen, die gerade solche demokratiefördernden Initiativen massiv unter Druck setzen. Und viele hoffen jetzt verzweifelt auf den Bund. Was antworten Sie denen?
Wissen Sie, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir sehen, dass gerade junge Menschen anfällig sein können für solchen Extremismus. Und wir stellen fest, dass wenn sie sich zusammentun, gerade auch im Netz, dann werden sehr schnell Gegner, vermeintliche Gegner identifiziert und dann erklärt man sich irgendwann selber zum Opfer und daraus dann folgt der Versuch, gegen diesen Gegner auch aggressiv vorzugehen. Und das ist etwas, was schon vor Ort auffallen kann. Wir sind da nicht blind, sondern wir schauen darauf und wir haben auch gerade in den letzten Wochen einen Schlag gegen solche Organisationen, kann man das nicht wirklich nennen, aber Personen, die sich organisieren, getätigt, indem wir das aufgedeckt haben, junge Menschen, der Jüngste war 14, die Anschläge geplant haben. So, ja. Und das ist das, wir sind wachsam, aber vor Ort müsste das auch früher auffallen und dann müsste man natürlich dagegen etwas unternehmen. Dazu braucht es auch die finanziellen Mittel, haben Sie vollkommen recht. Man braucht erheblich mehr an Prävention und dazu sind auch alle mit in der Verantwortung, nicht nur der Bund.
Aber das heißt, Sie wollen an dieser Flanke stärker auftreten mit finanzieller Unterstützung, weil es in den letzten Monaten, Jahren ja eher in die andere Richtung ging und das viele ja beklagen, nicht ohne Grund.
Wir wollen das, was wir im Bundesinnenministerium haben, weiter finanziell ausbauen. Das heißt, da, wo wir Prävention leisten können, da dürfen wir nicht nachlassen. Und deswegen werden wir die finanzielle Ausstattung im Innenministerium dafür auch erhöhen.
Was hat das enorme Rechtsextremismuspotenzial, von dem Sie reden, mit der AfD zu tun?
Naja, also dass die AfD in Teilen auf jeden Fall aus meiner Sicht extremistisch ist, das habe ich in der Vergangenheit auch immer wieder betont. Der Verfassungsschutz hat eine Einstufung vorgenommen, die zurzeit auf Eis liegt, also gesichert rechtsextremistisch war die Einstufung, die jetzt war das vor einem Gericht, vom Verwaltungsgericht beklagt wird, auf Eis liegt, aber dass innerhalb der AfD es extremistische Strukturen gibt, das hat die AfD doch in der Vergangenheit auch eindrucksvoll gezeigt.
Sie gelten bislang als klarer Gegner eines AfD-Verbotsverfahrens, das gerade ja zur Diskussion steht. CDU-Ministerpräsident Daniel Günther aus Schleswig-Holstein hat sich nun dafür ausgesprochen. Schlägt das Pendel auch in der bislang verhaltenen Union bei dem Thema doch langsam Richtung Verbotsverfahren?
Wenn Sie, ich will der AfD eigentlich diesen Gefallen nicht tun, dass man ihrem Narrativ, ihrer Erzählung auch noch nachkommt, nach dem Motto, die Parteien, die etablierten Parteien können sich politisch mit ihr nicht mehr auseinandersetzen, deswegen versucht man es jetzt juristisch. Ich glaube, dass das eher Wasser auf die Mühlen dieser Opfererzählung der AfD ist. Das sollte man nicht tun. Ich bin dafür, dass wir mit guter Politik die AfD wegregieren aus der Mitte des Deutschen Bundestags und aus der Mitte der Gesellschaft. Das finde ich erfolgsversprechender.
Herr Dobrindt, auch bei linksextremistisch motivierten Straftaten gibt es einen Anstieg, auch wenn der weniger steil ausfällt. Manche sehen das als Antwort auf den wachsenden Rechtsextremismus. Sie auch?
Wir stellen an allen Stellen fest, dass der Extremismus wächst. Das ist in der Tat so, dass der Rechtsextremismus deutlich stärker wächst als der Linksextremismus. Das tut, das muss man aber auch gar nicht vergleichen. Manchmal hat es ähnliche Ursachen. Wir stellen fest, dass der Nahostkonflikt etwas ist, was auf beiden Seiten sehr stark zu einer Mobilisierung und einer Ausprägung des Extremismus beiträgt. Das sind eben die Themen, die außerhalb unserer Einflusszonen zählen, von denen wir feststellen, dass das Auswirkungen hier in dieser Gesellschaft hat. Der Islamismus, der auch deutlich ansteigt, spielt da auch mit. Also es ist leider überall festzustellen, dass wir stärkere Radikalisierungstendenzen haben und der Extremismus zunimmt.
Sagt Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von der CSU im Interview mit Tagesthemen-Moderatorin Jessie Wellmer. Und ich habe noch die Entwarnung für die A60 Mainz-Bingen. Kein Falschfahrer mehr unterwegs zwischen Mainz-Finden und dem Dreieck Mainz.
Die ARD-Infonacht.
Eine nationale Tragödie, so nennt Österreichs Bundeskanzler Stocker das, was gestern Morgen an einer Schule in Graz passiert ist. Ein 21-Jähriger hatte mehrere Menschen erschossen, die meisten Opfer offenbar Schüler. Und auch der Angreifer ist tot. Diese Nacht haben wir Zeit, ein wenig sacken zu lassen, was da gestern in Graz passiert ist. Meine Kollegin Romy Hiller hat am Abend für Tagesschau 24 mit Tobias Bönte darüber gesprochen. Er hat im Newsroom der Tagesschau die Infos aus Graz zusammengetragen und sie hat ihn zunächst gebeten, den aktuellen Stand zu schildern.
Eine weitere Person ist ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus erlegen. Damit gibt es jetzt 10 Todesopfer dieses Amoklaufs in Graz. Auch der Täter ist tot, also 11 Tote. Wir können mal zunächst drauf blicken, wo das Ganze sich abgespielt hat. Das Ganze ist eine Schule im Zentrum von Graz, ein Bundesoberstufen-Realgymnasium, eine weiterführende Schule, wo vorwiegend ältere Schülerinnen und Schüler sind. Dort hat sich gegen 10 Uhr dieser Amoklauf ereignet. Zahlreiche Rettungskräfte und Polizeieinsatzkräfte eilten dann nach den ersten Notrufen dort zur Schule und stellten fest, dass dort in der Tat geschossen wird. Mittlerweile eben 10 bestätigte Todesopfer. Der Attentäter wurde dann auf einer Toilette auch tot gefunden. Er hat sich wohl offenbar selbst umgebracht. So ist der aktuelle Sachstand. Es gab dann erste Reaktionen. Es gab eine große Pressekonferenz von Politik und Einsatzkräften. Und da hat sich auch der österreichische Bundeskanzler Christian Stocker geäußert, der sich sehr, sehr betroffen gezeigt hat von der ganzen Situation. Und wir können da vielleicht mal reinhören, was er gesagt hat.
Eines muss heute und in Zukunft gelten. Unsere Schulen müssen Orte des Friedens bleiben. Orte, an denen unsere Kinder unbeschwert wachsen und lernen können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, im Rahmen einer dreitägigen Staatstrauer wird ganz Österreich der Opfer dieser Tragödie gedenken. Die österreichische Flagge wird auf allen öffentlichen Gebäuden auf Halbmast gesetzt und morgen Vormittag um 10 Uhr wird eine landesweite Trauerminute im stillen Gedenken für die Opfer dieser schrecklichen Tat abgehalten werden. Die Solidarität des gesamten Landes soll den Hinterbliebenen und Angehörigen der Opfer dieser furchtbaren Tat in diesen dunklen Stunden ein wenig Trost spenden.
Also man merkt es den Aussagen des Bundeskanzlers an. Es ist nicht nur eine Floskel. Österreich, und zwar das gesamte Land, steht wirklich buchstäblich unter Schock. Wir haben auch bereits die ersten Bilder von Fahnen auf der Hofburg in Wien, die auf Halbmast gehisst wurden, wie es der Bundeskanzler angekündigt hatte. Und es ist wirklich so, die Menschen in Österreich und auch die Politiker sind tief betroffen. Diese Pressekonferenz, wer die gesehen hat, den Politikern ist teilweise die Stimme gebrochen. Sie haben wirklich mit den Worten gerungen. Der Innenminister kämpfte mit den Tränen. Also es ist wirklich so, dass es Österreich tief betroffen hat. Und es kommen jetzt natürlich auch zahlreiche Beileidsbekundungen aus dem Ausland, unter anderem auch vom deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz. Der hat sich wie folgt geäußert.
Wir teilen den Schmerz und die Trauer der Angehörigen. Ihnen gehört unser ganzes Mitgefühl. Ich wünsche den Verletzten eine schnelle Genesung. Wir hoffen, dass die Angehörigen der Opfer in dieser Stunde Trost finden im Kreis ihrer Familien und ihrer Freunde. Und ich möchte ganz ausdrücklich namens der Bundesregierung sagen, dass ganz Deutschland mit unserem Nachbarn Österreich trauert um diese schreckliche Stunde.
Ja, auch der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat ein Telegramm nach Wien zu seinem Amtskollegen geschickt. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich geäußert und bestürzt gezeigt. Also man merkt in ganz Europa tiefe Betroffenheit und Anteilnahme mit Österreich.
Tobias, wir haben es schon gesagt, der Täter, der hat sich selbst gerichtet nach der Tat. Er sei ein ehemaliger Schüler gewesen. Was ist denn darüber hinaus über ihn bekannt?
Er war 21 Jahre alt und österreichischer Staatsbürger. Und ansonsten hat die Polizei noch nicht ganz so viele Informationen gehabt. Wir können trotzdem mal reinhören, was Gerald Ortner gesagt hat, der Landespolizeidirektor der Steiermark.
Beim mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 21-jährigen Österreicher aus dem Bezirk Graz-Umgebung. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden bei der Tat zwei Schusswaffen verwendet, die am Tatort sichergestellt werden konnten. Diese Waffen werden nun kriminaltechnisch untersucht. Der mutmaßliche Täter dürfte die Waffen legal besessen haben. Über die Motivlage kann derzeit noch keine Auskunft erteilt werden. Es sind noch umfangreiche kriminalpolizeiliche Ermittlungen erforderlich.
Es gibt Medienberichte, die sagen, es soll sich bei den beiden Waffen um eine Pistole und eine Schrotflinte gehandelt haben. Was einen natürlich aufhorchen lässt, ist die Aussage des Landespolizeidirektors, dass der Täter die Waffen wohl legal besessen hat. Er ist laut Medienberichten und Agenturberichten bisher wohl polizeilich nicht in Erscheinung getreten vor dieser Tat. Umso mehr bleibt die Frage nach dem Motiv. Du hast es schon gesagt, das ist ein ehemaliger Schüler. Es ist mittlerweile wohl ein Abschiedsbrief bei ihm zu Hause gefunden worden. Auch das berichten österreichische Medien. Man wird sehen zur Motivlage des Täters für diese fürchterliche Tat, die sich in Graz abgespielt hat.
Sagt Tobias Bönte aus dem Tagesschau-Team im Gespräch mit Romy Hiller auf Tagesschau 24. Und später hören Sie in der Infonacht noch ein Gespräch mit einer Psychologin darüber, wie solche Amok-Täter ticken und wie solche Taten verhindert werden können. Wer in den 80er Jahren groß geworden ist oder damals schon groß war in den 80ern, der kennt sie noch, diese Aufkleber mit der lachenden roten Sonne auf gelbem Grund und der Aufschrift Atomkraft, nein danke. Die klebten an so manchem Auto. Bis Deutschland das dann wahrgemacht hat, diesen Spruch, musste es nach Tschernobyl erst noch eine weitere Katastrophe geben. Nach Fukushima gab es dann ein Umdenken. Deutschland stieg aus der Atomenergie. In Großbritannien ist das anders. Dort verspricht die Regierung gerade ein goldenes Zeitalter der sauberen Energie. Das Land will dafür in den kommenden Jahren Milliarden in den Atomsektor investieren. Es soll unter anderem ein neues Atomkraftwerk gebaut werden. Die Pläne dazu hat Premier Starmer vorgestellt. Christoph Prössel weiß mehr.
Großbritannien investiert knapp 18 Milliarden Euro in die Atomenergie. Das Geld ist gedacht vor allem für den Bau des Atomkraftwerks Sizewell C in der ostenglischen Grafschaft Suffolk. Dort hat Premier Keir Starmer vor Auszubildenden gesprochen. Wir investieren in die Zukunft des Landes. Ich bin froh, dass wir das ankündigen können. Es geht um gut bezahlte Jobs und Karrieren. 10.000 Arbeitsplätze sollen allein durch das Projekt Sizewell C entstehen, weitere Jobs bei Zulieferern noch nicht mitgerechnet. Dazu kommt, die Regierung hat auch angekündigt, dass knapp 3 Milliarden Euro für kleinere, modulare Reaktoren zur Verfügung stehen sollen. Diese sollen in Serie gefertigt werden. Deswegen, so die Idee, könnten die Kosten deutlich niedriger ausfallen. Die Regierung hat hier entschieden, dass diese Reaktoren mit dem Konzern Rolls-Royce zusammen entwickelt und gebaut werden sollen. Energieminister Ed Miliband erklärte an der BBC, warum die Atomenergie ein so wichtiger Bestandteil der Stromversorgung sei.
We do want more renewables, but
wir wollen mehr erneuerbare Energien, brauchen aber auch mehr Atomkraft. Wir beziehen derzeit 14% unserer Energie aus Atomkraftwerken. Bis 2050 wird sich der Stromverbrauch verdoppeln. Und wir wollen weg von fossilen Energieträgern hin zu mehr Energiesicherheit. Die bestehenden Atomkraftwerke kommen in die Jahre. Also, es ist absolut richtig, was wir hier tun.
Absolutely the right thing to do.
Der Co-Vorsitzende der britischen Grünen Partei, Adrian Ramsey, kritisierte die Pläne der Regierung. Er sagte, die Atomkraft sei viel zu teuer, der Bau der Kraftwerke dauere außerdem viel zu lange. Das Geld sei besser an anderer Stelle investiert. Er verweist auf ein anderes Großprojekt im Vereinigten Königreich bei Bristol. Die Fertigstellung des Atomkraftwerks Hinkley Point C ist massiv verzögert. Die Kosten stiegen von geplanten 26 23 Milliarden Euro auf 48 Milliarden Euro. Energieminister Ed Miliband hält dagegen. Der Neubau Sizewell C, der nun angekündigt worden ist, sei ein Nachbau des Projektes Hinkley Point C und deswegen sei auch nicht zu erwarten, dass die Kosten aus dem Ruder laufen. Während Großbritannien massiv in Atomstrom investiert, hat Deutschland den Ausstieg vor 2 Jahren vollzogen. Die schwarz-rote Bundesregierung plant derzeit auch keine Rückkehr. Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche, CDU, hatte jüngst betont, es sei nach wie vor schwierig, in Deutschland einen gesellschaftlichen Konsens dafür hinzubekommen.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Kevin Poveska. In einem Jahr beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Australien hat als 10. Land das WM-Ticket gelöst. Bei der WM-Qualifikation der europäischen Länder war Österreich am Abend im Einsatz. Die ÖFB-Auswahl hat auswärts gegen den letzten der FIFA-Weltrangliste, San Marino, gespielt. Dem Team von Ralf Rangnick ist diese Partie nach den schlimmen Ereignissen von Graz gestern nicht leicht gefallen. Frage an Ina Kast, warum ist Österreich überhaupt angetreten?
Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick hat sich dazu schon vor dem Anpfiff gegen San Marino ausführlich im österreichischen Fernsehen geäußert. Er hat das Ganze als eine unglaubliche Tragödie bezeichnet, was da in Graz passiert ist, und er hat allen Angehörigen sein tiefstes Mitgefühl ausgesprochen. Dann hat Rangnick aber auch erklärt, dass das Spiel vermutlich als Niederlage für Österreich gewertet worden wäre, wenn das ÖFB-Team nicht angetreten wäre. Deshalb sei es seinen Spielern wichtig gewesen, als Einheit zusammenzustehen und den Fans zu Hause damit zu zeigen, dass da eine besondere Truppe zusammen ist. Rangnicks Mannschaft hat die Pflichtaufgabe bei San Marino dann, wie erhofft, mit viel Energie bewältigt. Am Ende steht ein 4:0 Auswärtserfolg.
Im Kampf um die deutsche Basketballmeisterschaft hat der FC Bayern einen wichtigen Schritt gemacht. Die Münchner haben den entscheidenden 3. Sieg in der Halbfinalserie gegen Heidelberg geholt. Der FCB steht damit als Finalteilnehmer fest. Offen ist noch, ob der Gegner Ulm oder Würzburg heißen wird. Würzburg hat ein entscheidendes 5. Spiel gegen Ulm erzwungen. Mehr von Michael Küster.
Was für ein Herzschlagfinish in den letzten 8 Sekunden dieses Halbfinals. Minz dreht mit einem sehenswerten 2-Punkte-Wurf ein fast schon verloren geglaubtes Spiel gegen Ulm. Am Ende ein hauchdünnes 78:77. Der erst 19-jährige Hannes Steinbach mit 16 Punkten, bester Werfer seiner Mannschaft, konnte es hinterher kaum fassen.
Ja, es ist ein unfassbares Gefühl hier vor den Fans, sowas zeigen zu dürfen, so ein Spiel zu gewinnen zu dürfen. Hat unfassbar viel Spaß gemacht und jetzt müssen wir auf Donnerstag uns fokussieren.
Die 3.100 Fans bekamen ein enorm rasantes Duell serviert. Mehrfach schlug das Pendel vom einem Extrem ins andere. Zur Pause ein 44:41 für die Unterfranken, die sich im 4. Viertel fast selbst geschlagen hätten. Jackson und Wank mussten nach den jeweils 5. Fouls vom Feld, um dann am Ende den Ulmern doch noch den vorzeitigen Finaleinzug wegzunehmen. Natürlich total bitter für die Gäste, auch für Ulms Aufbauspieler Nelson Weidemann.
Die Erfahrung hat da vielleicht ein bisschen gefehlt, sag ich mal, das Ding dann auch nach Hause zu schaukeln, aber man muss auch... Man muss Props an Würzburg geben, also die haben gefightet, die haben uns das Leben schwer gemacht, die haben nicht aufgegeben und jetzt zählt's am Donnerstag.
Alles offen also in dieser Halbfinalserie, in der bislang immer die Heimmannschaft gewinnen konnte. Die endgültige Entscheidung fällt definitiv in Spiel Nummer 5, dann wieder in Ulm.
Das entscheidende Spiel findet am Donnerstagabend statt. Bis zu einer finalen Entscheidung in der Formel-1-Saison wird es noch eine Weile dauern. Am kommenden Wochenende findet erst das 10. von 24 Saisonrennen statt, und zwar in Kanada. Schon jetzt steht aber fest, wie der Rennkalender im kommenden Jahr aussehen wird. Einzelheiten dazu von Jens Gideon.
Auffällig ist generell, dass die Planer die Logistik etwas besser im Blick hatten. Die Teams müssen nicht mehr so häufig zwischen Kontinenten pendeln. Die Formel 1 beginnt Anfang März in Australien, geht dann für weitere 6 Rennen auf Welttournee und kommt hinterher kompakt für 9 Stationen nach Europa. Dafür wurde der Monaco Grand Prix auf Anfang Juni verschoben und bildet jetzt den Auftakt der Europatournee. Das Saisonfinale findet Anfang Dezember in Abu Dhabi statt. Die Formel 1 2026 wird generell ein Umbruch. Mehr Elektro, nur noch synthetisches Benzin und mit Audi und Cadillac 2 große neue Namen.
Fraglich ist aktuell noch, ob es für den Stadtkurs in Madrid schon reicht. Ansonsten steht da die Strecke in Imola als Ersatz bereit.
Das war der Sport mit Kevin Poveska.
Ich habe das Bedürfnis, ständig auf dem Laufenden gehalten zu werden.
In Zeiten von Fake News und Desinformation,
man wird ja überschüttet mit Nachrichten,
sind Vertrauen und Transparenz wichtiger denn je.
Wie man auch das Ganze absichert, dass die Hintergründe korrekt sind.
Für uns gilt Gründlichkeit vor Schnelligkeit.
Dass ich eine Sache von unterschiedlichen Richtungen aus auch betrachtet kriege.
Und was eigentlich dahinter steckt, so das würde ich immer gerne erfahren.
Wir zeigen das ganze Bild. Die ARD-Infonacht.
Genau so ist es. Und gleich geht's in der ARD-Infonacht um das Autoland Deutschland. Das steht ja vor einer echten Gewissensfrage. Wie sieht's aus? Greifen Sie beim nächsten Autokauf zum günstigen, technisch fortschrittlichen E-Auto aus China? Oder bleiben Sie dem deutschen Auto treu, auch wenn es vielleicht teurer ist? Darum geht's gleich bei uns nach den Nachrichten in Ihrer ARD-Infonacht.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 2.30 Uhr mit Ronald Lessig. Nach dem Amoklauf im österreichischen Graz hat die Polizei einen Abschiedsbrief des Täters gefunden. Wie der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Ruf im ORF sagte, gibt das Schreiben aber keinen Hinweis auf das Motiv des Täters. Aus der Nachrichtenredaktion Simone Kienzle.
Damit bleibt weiter unklar, warum der 21-jährige Österreicher gestern an einer Schule in Graz 10 Menschen und dann sich selbst getötet hat. Medienberichte, wonach der frühere Schüler des Gymnasiums gemobbt wurde, bestätigten die Behörden bisher nicht. Er hatte die Schule damals ohne Abschluss verlassen. Die Bestürzung über die Bluttat in Österreich ist groß. Es gilt eine dreitägige Staatstrauer. Um 10 Uhr soll es eine landesweite Schweigeminute geben.
Der polnische Regierungschef Tusk will heute im Parlament in Warschau die Vertrauensfrage stellen. Dies hatte Tusk nach dem Sieg des rechtsnationalen Nawrocki bei der Präsidentenwahl vor 10 Tagen angekündigt. Es wird erwartet, dass Nawrocki Gesetzesvorhaben von Tusks proeuropäischer Regierung mit seinem Veto blockiert. Tusk will sich deshalb durch eine gewonnene Vertrauensfrage Rückhalt im Parlament holen. Die Polizei hat in Los Angeles nach eigenen Angaben seit gestern mehr als 100 Menschen festgenommen, die meisten von ihnen, weil sie bei den Protesten gegen die US-Einwanderungspolitik ihre Versammlungen nicht auflösen wollten. Aus Washington Nina Barth.
US-Präsident Donald Trump hat im Zusammenhang mit den Protesten gegen seine Einwanderungspolitik von einer Invasion aus dem Ausland gesprochen. Trump behauptete ohne jeden Beleg erneut, dass viele der Demonstranten in Los Angeles bezahlt seien. Trump hat 4.000 Soldaten der Nationalgarde und rund 700 Marineinfanteristen nach Los Angeles entsandt, gegen den ausdrücklichen Willen des kalifornischen Gouverneurs Gavin Newsom. Der Einsatz der Soldaten ist für bis zu 60 Tage geplant, hieß es aus dem Verteidigungsministerium.
Die Weltbank hat ihre Prognose für die globale Wirtschaftsentwicklung deutlich gesenkt. In ihrem neuen Ausblick erwartet die Behörde für dieses Jahr nur noch ein Plus von 2,3%, das sind 0,4 Punkte weniger als bisher. Wie die Experten schreiben, haben sich die Aussichten vor allem für die Industrieländer verschlechtert, unter anderem wegen höherer Zölle und politischer Unsicherheit. Das Wetter in Deutschland. Im Norden nachlassende Schauer, im Süden gering bewölkt und trocken bei 14 bis 5 Grad. Am Tage viel Sonne und meist trocken, im Südosten vereinzelt Schauer, bei 16 Grad direkt an der See und bis 28 Grad am Oberrhein. Am Donnerstag sonnig und trocken 20 bis 33 Grad, am Freitag viel Sonne, im Westen später Schauer oder Gewitter, 25 bis 34 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Geht los mit der Entwarnung. Auf der A28 Leer-Oldenburg. Kein Falschfahrer mehr unterwegs zwischen Arnameer und Neunkruge. Die Autobahn 1 Fehmarn Richtung Lübeck ist zwischen Pansdorf und Rathekau wegen einer Nachtbaustelle noch bis 5 Uhr früh gesperrt. A2 Hannover Richtung Berlin. Zwischen Lehrte Ost und Hämeler Wald 3 Kilometer Stau wegen einer Baustelle. Die A6 Nürnberg Richtung Heilbronn ist zwischen Schwäbisch Hall und Kupferzell nach einem Unfall gesperrt. Die Umleitung führt sie über die U46. Und schauen wir noch nach Berlin. Die A100 Wilmersdorf-Wedding ist zwischen Spandauer Damm und Kurfürstendamm noch bis 5 Uhr früh vollgesperrt. Da staut sich deshalb der Verkehr.
Die ARD-Infonacht.
Heute Nacht mit Carsten Thiele an Ihrer Seite. Ich grüße Sie. Das Autoland Deutschland mit den großen, weltbekannten Megamarken. Wie zuversichtlich kann es in die Zukunft schauen? Oder muss es nicht in Zukunft eher Autoland China heißen? Denn China drängt mit günstigen E-Autos in den europäischen Markt. Ende des Jahres soll eine große Autofabrik der chinesischen Marke BYD in Ungarn mit der Produktion starten. Eine Milliardeninvestition. Was Peking für eine langfristige Strategie verfolgt, darum geht es jetzt in 11KM, dem Tagesschau-Podcast.
Noch kaufen die Deutschen am liebsten BMW, Mercedes und VW. Noch. Aber China hat andere Pläne. Innerhalb von wenigen Jahren ist China zum größten Autoexporteur der Welt aufgestiegen. Und jetzt drängt China auf den europäischen Automarkt mit Elektrofahrzeugen und mit Strategien gegen die EU-Einfuhrzölle. BR-Journalist Benedikt Nappen hat untersucht, wie chinesische Hersteller über Ungarn ihre Autos nach Europa bringen wollen. Zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen von Report München, Kontraste und der SWR-Recherche-Unit. China verfolgt mit den E-Autos einen größeren Plan. Und der könnte die Machtverhältnisse der Weltwirtschaft verändern. Hallo Benedikt.
Hi Viktoria.
11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Und zu Beginn der Folge reisen wir jetzt mit Benedikt in den Süden der Volksrepublik China.
Also ich muss sagen, ich war auch das erste Mal in China für diese Recherche und wir waren in Shenzhen, das ist so die Tech-Metropole von China und das ist gleichzeitig auch die Stadt mit den zweitmeisten Wolkenkratzern der Welt. Also es ist eine Metropole, hat New York abgehängt, was das angeht. Da leben circa 18 Millionen Menschen. Als wir dorthin kamen, dachte ich, wow, das muss so eine vibrierende Megacity sein, alles voll Menschen. Und als wir am ersten Morgen aus unserem Hotel rauskamen und vor die Tür getreten sind, war es einfach still. Man hat wirklich die Vögel gehört und es war viel Verkehr da. Es sind Autos gefahren, es sind Roller gefahren, aber das sind eben alles Elektrofahrzeuge. Also ab und zu sieht man mal einen Verbrenner und das erkennt man direkt, weil Verbrenner haben blaue Nummernschilder und die anderen, die Elektroautos und Hybridautos und Wasserstoffautos, haben grüne Nummernschilder. Und alles, was nicht grün ist, ist eine absolute Ausnahme. Und auch wenn man sich die Autos angeschaut hat, die sehen einfach anders aus. Das liegt daran, dass es ganz, ganz viele chinesische E-Auto-Firmen inzwischen gibt, die dort auf dem Markt sind. Man konnte sich durch so eine Ruhe durch diese Megametropole bewegen. Und da haben wir uns dann auch auf die Suche nach Antworten begeben. Warum hat China schon so viele Elektroautos und werden die bald auch bei uns auf der Straße sein? Wir waren bei BYD. BYD steht für Build Your Dreams und das ist ein riesiger chinesischer E-Autobauer. BYD hat im vierten Quartal 2023 erstmals dann auch Tesla übertroffen und sogar mehr Elektroautos ausgeliefert als die Amerikaner.
Längst haben chinesische Hersteller den einstigen US-Elektroauto-Pionier eingeholt, ziehen sogar beim Umsatz an der bekannten Marke vorbei. BYD verkaufte rund 4,2 Millionen Autos, davon 1,7 Millionen reine Elektroautos. Vor allem in China ist die Nachfrage groß.
Und BYD ist dabei, auf der ganzen Welt zu expandieren. Und das Hauptquartier von dieser Firma, das ist eben in Shenzhen. Und dort sind wir hingefahren und haben dann auch eine Führung übers Gelände bekommen, haben die ganzen Modelle vorgestellt bekommen. Und das ist schon total beeindruckend, weil es wirklich eine riesige Modellpalette von dem Kleinwagen bis zu großen Pickup-Trucks gibt, die man hier so auch noch nie gesehen hat. Und dann haben sie aber auch so eine große Halle, wo sie ja die Innovationen wirklich zeigen. Viele Dinge, die es so hier überhaupt nicht gibt. Zum Beispiel auch die Ladesäule, die in 3 bis 5 Minuten ein E-Auto wieder sehr weit vollladen können soll. So, dass dann der Unterschied zum Tanken irgendwann relativ vernachlässigbar ist. Und über das Gelände geführt hat uns eine junge Mitarbeiterin von BYD, die natürlich, wie sie uns erzählt hat, selber auch ein BYD-Auto fährt. Sie meinte, sie hat einen kleinen Wagen, der zwischen 300 und 400 Kilometer Reichweite hat und für den man in China deutlich unter 10.000 Euro bezahlt.
Also ein neues E-Auto kostet, ich habe es für die Folge extra nochmal nachgeguckt, in Deutschland im Schnitt rund 53.000 Euro. Also das sind ja Welten an Unterschied.
Absolut. Sicherlich einer der Gründe, warum in China inzwischen so viele E-Autos rumfahren.
Ja, und warum ist das so? Also warum können chinesische Autobauer ihre E-Autos denn so viel günstiger verkaufen? Und warum haben sie die westliche Konkurrenz offenbar auch in Sachen Technologie denn überholt?
Also das ist nicht Zufall, sondern das ist staatlich gelenkt. China plant sehr langfristig. Man sieht es immer wieder an den verschiedenen Strategien, die veröffentlicht werden. Zum Beispiel wurde 2015 eine Strategie, die heißt Made in China 2025, verabschiedet. Da geht es um Industriepolitik, um Wirtschaftspolitik. Und da gibt es ganz viele verschiedene Sektoren und Sektorenziele, die China erreichen will, wo China führend sein will, wo China bestimmte Dinge erreichen will. Eines der Ziele war zum Beispiel auch bis 2025 mindestens 3 Millionen Elektro- und Hybridautos im Jahr zu verkaufen. Und im vergangenen Jahr haben sie mehr als 12 Millionen solcher Fahrzeuge ausgeliefert. Also sie haben das eigene Ziel um ein Vielfaches überschritten. Wie strategisch und wie langfristig China vorgeht, sieht man zum Beispiel auch an einem anderen Aspekt, der immer wieder postuliert wird. Und zwar steht zum Beispiel auch in dem Strategiepapier Made in China 2025, dass aus Made in China Created in China werden soll. Und es bedeutet, dass China nicht mehr die verlängerte Werkbank der Welt sein will, also der Zulieferer der europäischen Unternehmen, der Hersteller von günstigen Komponenten, sondern China will Created in China, also will eigene Produkte, eigene Marken auf den Markt bringen. Sprich, dass wir hier eben nicht mehr den BMW oder den Mercedes mit einer chinesischen Komponente kaufen, die niemand kennt, sondern dass wir dann hier direkt das BYD-Auto kaufen. Weil in dem Produkt, in der Marke einfach auch die größte Wertschöpfung steht und damit sich China auf jeden Fall verspricht, wirtschaftlich mehr zu profitieren. Das ist alles zentral gesteuert und das sind zentrale Vorgaben, die man sich als Staat gibt. Und dann gibt es verschiedene Methoden und Mittel, wie das umgesetzt wird. Und in China gibt es Dutzende eigene E-Auto-Hersteller inzwischen. Der Wettbewerb in China ist extrem hart, was das angeht, zwischen den einzelnen Unternehmen. Aber die Unternehmen, die werden staatlich gefördert. Also da gibt es verschiedene Formen von Subventionen, von Anreizen, von verschiedenen Dingen, wie der Staat den Unternehmen unter die Arme greift, um einfach schnell groß zu werden. Also das reicht von günstigen Grundstücken zu Kaufanreizen bis hin zu günstigen Krediten auch für die Unternehmen. Und so ist es dann möglich, dass China diese enorme Anzahl aktuell an E-Auto-Herstellern aufbauen konnte, dass der Wettbewerb gerade brutal hart ist dort und dass China gleichzeitig aber auch so viele E-Autos produziert, dass sie die gar nicht mehr im eigenen Land verkaufen können. Und das ist genau der Punkt, wo es jetzt wirklich spannend wird, weil viele chinesische Hersteller jetzt auf den Weltmarkt drängen. Und da kommt dann das Thema Subventionen und Zölle ins Spiel.
Elektroautos aus China sind konkurrenzlos günstig, auch deshalb, weil die Regierung sie subventioniert. Die EU-Kommission hat nun vorläufige Strafzölle auf die Einfuhr von E-Autos aus China beschlossen, je nach Hersteller zwischen 17% und 38%.
Aber auch hier in Deutschland oder allgemein in der EU unterstützen ja Regierungen, heimische Unternehmen und sogar ganze Branchen mit Subventionen. Also was ist denn das Problem mit den chinesischen Subventionen?
Also wenn man sieht, dass Hersteller in dem Fall in China vom Staat unterstützt werden, günstige Grundstücke bekommen, günstige Produktionsmöglichkeiten, Kredite und so weiter. Zum Beispiel bei Krediten geht es darum, wenn ein Unternehmen Kredite bekommt, deren Zinsen nicht am Marktniveau orientiert sind, sondern die deutlich günstiger sind. Dann ist es ein unfairer Vorteil, weil den die anderen Unternehmen, die mit diesem Unternehmen in den Wettbewerb treten, nicht bekommen. Wenn du die andere Wirtschaftsbereiche anschaust, da hat man ja auch diese Problematiken gesehen, zum Beispiel bei Solarzellen. Da war das auch so, da hat China auch eine massive Überproduktion irgendwann stark subventioniert hinbekommen und hat die weltweit verkauft und ganz schnell, dadurch, dass sie so günstig waren, sind die europäischen Hersteller pleite gegangen. Ich meine, Deutschland war lange führend dabei, jetzt gibt's quasi keine Hersteller mehr in Deutschland. Und damit ist die Industrie hier tot und jetzt kann China auf dem Markt quasi machen, was es will, weil alle Solarzellen von da kommen. Und diese Gefahr sieht man auch in anderen Branchen, wie jetzt in der E-Auto-Branche oder aktuell auch in der Windkraftbranche, wo auch gerade chinesische Unternehmen stark auf den Markt drängen. Und deswegen gibt es die Zölle auf die chinesischen E-Autos.
Bringt das denn was?
Das bringt dann was, wenn das fertige Auto aus China geliefert wird. Das bringt nichts, wenn man eine Lücke findet. Das ist genau die Lücke, auf die wir in Ungarn gestoßen sind. Dass China versucht, nicht das fertige Auto zu liefern, sondern die Einzelteile und das Auto dann in der EU zusammenzusetzen. Dann ist es ein Auto aus chinesischen Teilen und die Zölle auf die einzelnen Autoteile sind deutlich geringer.
Mhm.
Und dann werden die Teile in der EU wieder zusammengesetzt und dann ist es ein chinesisches Auto made in Europe und dann fallen nicht mehr die hohen Zölle auf E-Autos auf das Auto an und dann kann es hier verkauft werden.
Warum ist denn das so, dass es auf die Autoteile viel niedriger ist? Also es klingt jetzt so, als würde sich die EU da ganz schön veräppeln lassen, wenn das auf diese Weise zu umgehen ist.
Auch da gibt es wieder verschiedene Gründe. Ein sehr offensichtlicher Grund ist, dass die Autoteile in der EU nicht nur von chinesischen Herstellern zusammengesetzt werden, sondern auch die europäischen Autobauer viele Komponenten aus China beziehen. Also zum Beispiel viele der Batterien für E-Autos oder der Batteriezellen kommen aus China.
Mhm.
Und wenn man da jetzt auch hohe Zölle drauflegen würde, dann würde das auch die deutschen und die europäischen Autobauer treffen.
Und das wiederum wollen sich jetzt auch chinesische Autobauer zunutze machen. Die wollen die Autos in Zukunft auch in Europa bauen. In Ungarn, hast du gesagt. Und da wart ihr auch für die Recherche. Was habt ihr dort recherchiert?
Also wir sind in Ungarn quer durchs Land gefahren und haben vor allen Dingen Baustellen gesehen. Und nicht kleine Baustellen, sondern das sind wirklich riesige Megabaustellen. Zum Beispiel waren wir in Szeged im Süden von Ungarn bei einer riesigen Baustelle, wo BYD, dieser extrem erfolgreiche E-Autobauer aus Shenzhen, aus China, gerade ein Werk baut. Wenn man da zum Tor kommt, ist das leider sehr schwierig, überhaupt was zu sehen. Also es sind einfach große Zäune drumherum und die Eingangstüren sind zum Beispiel mit Gesichtserkennung gesichert für die Bauarbeiter schon.
Mhm.
Man sieht Wohncontainer, wo auch viele chinesische Bauarbeiter untergebracht waren. Die haben wir auch gesehen und haben wir auch immer wieder versucht anzusprechen. Aber da sind wir nicht so viel weitergekommen. Aber wenn man sich dann von hinten dieser Baustelle nähert, also da sind wir dann über so einen Feldweg durch den Wald gefahren und irgendwann stand man auf so einer kleinen Anhöhe und konnte über diese gesamte Baustelle drüber schauen. Da hat man einfach gesehen, wie immens groß das ist. Also in dieser Fabrik alleine sollen ab Ende dieses Jahres schon 200.000 E-Autos pro Jahr fertiggestellt werden, die dann auf den europäischen Markt sollen.
Wieso baut China dieses Werk ausgerechnet in Ungarn?
Bei Ungarn und Viktor Orban, da scheint China wirklich offene Türen gefunden zu haben.
Ja, Viktor Orban ist der ungarische Ministerpräsident.
Ja, genau. Und Ungarn ist ja ein total kleines Land, hat irgendwie 10 Millionen Einwohner, die Wirtschaftsleistung ist ungefähr so groß wie die von Berlin. Also das ist wirklich sehr überschaubar.
Mhm.
Und trotzdem, in den vergangenen Jahren sind durchschnittlich 34% der chinesischen Direktinvestitionen in die EU nach Ungarn geflossen. Und das haben wir uns dann genauer angeschaut. Und diese Investitionen oder die Unternehmen, die dort investiert haben, sind vor allem Unternehmen, die entweder E-Autos komplett bauen oder E-Auto-Batterien bauen.
Mhm.
Und da entsteht gerade so ein riesiger Hub von Unternehmen aus diesem Bereich und die siedeln sich dort an, um eben dann entweder andere Firmen zu beliefern oder aber dann tatsächlich die kompletten chinesischen E-Autos hier zusammenzubauen und dann auf den europäischen Markt zu drängen. Und vor allen Dingen von der Politik, muss man sehen, gibt es eine große Offenheit gegenüber diesen chinesischen Investitionen. Also man scheint sich in Ungarn von politischer Seite da große Vorteile zu versprechen.
Ja, welche denn eigentlich? Also was hat Ungarn von dieser Partnerschaft?
Was man sich in Ungarn jetzt von politischer Seite von den chinesischen Investments ganz konkret verspricht, das haben wir auch eine Expertin gefragt, und zwar die Agnes Sunoma, die ist Professorin an der Corvinus-Universität in Budapest.
I'm working on Chinese economic footprint in Central and Eastern Europe, in particular on Chinese companies' investment activities in countries such as, for instance, Hungary.
Tatsächlich fragt sie sich auch ein bisschen, wo die Vorteile für Ungarn liegen.
Well, we do not see them clearly yet, to be honest, and that is one of the reasons why many economists and political scientists are criticizing those investments, because most of these investments are connected with manufacturing activity, assembly activity, which means that the Hungarian added value is very low.
Sie sieht es ein bisschen so, dass die große Wertschöpfung in dem Fall bei den chinesischen Unternehmen bleibt, also BYD, was unter dem eigenen Markenname die Fahrzeuge dann nach Europa bringt, aber dass diese Tätigkeit des Zusammensetzens der einzelnen chinesischen Teile eine relativ geringe Wertschöpfung hat und damit auch nur relativ geringe Vorteile für Ungarn und für die ungarische Wirtschaft dadurch entstehen.
So I would say that as of now it is quite difficult to say how it is going to be beneficial from the Hungarian perspective.
Also das heißt, wenn die wirtschaftlichen Vorteile nicht so groß sind, dann muss es ja andere geben.
Naja, man kann auch sehen, dass es schon eine politische Nähe zwischen Viktor Orban und Xi Jinping gibt.
Der chinesische Staatschef Xi Jinping hat in Budapest seine knapp fünftägige Europareise abgeschlossen. Bei einem Treffen mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Orban vereinbarten beide Länder eine umfassende strategische Partnerschaft.
Zum Beispiel war der Xi Jinping letztes Jahr auch in Ungarn zu Besuch. Und hat bei dieser Gelegenheit auch dafür geworben, dass er sich dafür einsetzen möchte, dass die Beziehungen zwischen Ungarn und der EU noch enger werden. Was eigentlich ja ein bisschen abstrus erstmal klingt, weil wenn man sich die Beziehungen zwischen Ungarn und der EU anschaut, dann sieht man, dass Ungarn und die EU immer weiter auseinanderdriften, dass es da immer mehr Konflikte gibt.
Ja, es gibt auch oft Kritik eben vor allen Dingen an Viktor Orban und an seiner Vorstellung von Demokratie immer wieder. Da kracht's immer wieder ein bisschen in der EU.
Die EU-Kommission hat ihren aktuellen Bericht vorgelegt, wie es um die Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedsländern bestellt ist. Die Kommission sieht die Entwicklung bei den meisten der 27 EU-Staaten relativ positiv. Ausnahme ist erneut Ungarn.
Ganz genau. Und das ist auch wieder ein total spannendes Thema, wo man wieder die politische Verbindung zwischen Ungarn und China sieht. Zum Beispiel wurde Ungarn ja immer wieder Gelder von der EU eingefroren. In Fällen, wo es genau um diese Rechtsstaatsprinzipien ging und Reformen, die Ungarn nicht entsprechend umgesetzt hat, wie die EU das gerne gehabt hätte. Mhm. Und da gab es tatsächlich einen ganz konkreten Fall, wo die EU Ungarn Fördermittel von gut 1 Milliarde Euro gestrichen hat. Und dann konnte man sehen, dass fast parallel dazu Ungarn einen Kredit von chinesischen Staatsbanken für genau 1 Milliarde Euro bekommen hat. Die politische Nähe zwischen China und Ungarn, die sieht man auch immer wieder, wenn man sich das Abstimmungsverhalten Ungarns auf EU-Ebene anschaut. Zum Beispiel war das im März 2017, also schon echt lange her, da hat Ungarn ein gemeinsames Schreiben der EU blockiert, das die mutmaßliche Folter von inhaftierten Anwälten in China verurteilt. Dann 2019 wieder ganz ähnlich, Ungarn hat eine EU-Erklärung blockiert, wo es um das neue Sicherheitsgesetz von China für Hongkong ging. Das gleiche dann wieder 2021, da hat Ungarn wieder Veto eingelegt, da ging es wieder um Chinas Hongkong-Politik, die von der EU kritisiert wurde. Und da gibt es auch viele weitere Beispiele, wo man immer wieder gesehen hat, dass Ungarn die Interessen Chinas auch auf EU-Ebene verteidigt. Und zu China haben wir immer wieder ein gespaltenes Verhältnis, also mal wichtige Handelspartner, mal auch Rivale. Und wir waren auch hier auf der Münchner Sicherheitskonferenz in diesem Jahr und da haben wir ein Exklusivinterview mit dem NATO-Generalsekretär, mit Mark Rutte, bekommen und ihn gefragt, ja, wie steht die NATO zu China? Und er hat ganz klar gesagt, China, das ist unser Gegner.
China clearly is an adversary and they are imposing an increasing threat. We are watching the build-up of the Chinese Navy, the military. They will have 1,000 nuclear warheads by 2030. So we clearly have to be mindful of their role in the world.
China würde immer weiter militärisch aufrüsten. Wir müssen uns vor China in Acht nehmen.
Und jetzt hast du gesagt, also Ende 2025, da soll von diesem BYD-Werk in Ungarn, sollen schon die ersten Autos vom Band gehen. Und das sollen eben Hunderttausende E-Autos sein, die dann in Europa verkauft werden. Also für Deutschland insgesamt wirtschaftlich ist es jetzt vielleicht nicht so erfreulich, wenn unserem wichtigsten Industriezweig da der zukunftsfähige Rang abgelaufen wird. Aber aus Verbrauchersicht ist das doch eine gute Nachricht, oder?
Nicht nur aus Verbrauchersicht, auch aus Umweltsicht ist es sicherlich gut, wenn wir mehr günstige E-Autos auf dem Markt haben und da einfach ein härterer Wettbewerb auch in Europa entsteht.
Immer mehr Menschen in Europa entscheiden sich für ein Elektroauto einer chinesischen Marke. Der Marktanteil an chinesischen E-Autos in der EU stieg innerhalb von 4 Jahren von 1,9 auf 14,1%.
Das Thema E-Mobilität und Umstieg, das ist ja ein Thema in Deutschland seit Jahrzehnten. Die Autoindustrie ist mit unser wichtigster Wirtschaftszweig. Und ja, da gibt's eben auch Vorwürfe an die Industrie, dass sie das schlichtweg verschlafen haben. Gibt es jetzt überhaupt noch irgendeine Chance, das wieder einzuholen?
Ich frage mich ja immer, warum jetzt gerade in den letzten Monaten so erstaunt auf diese Nachrichten reagiert wird, Umsatz deutscher Autobauer in China bricht ein.
Ja.
Da muss man sich eigentlich wirklich nur diese Strategiepapiere der chinesischen Regierung anschauen. Also eigentlich war das völlig absehbar und da stand sogar schwarz auf weiß veröffentlicht da. China setzt alles auf eine Karte und die heißt E-Mobilität. Ich glaube, um mit China gleichzuziehen, das ist wirklich schwierig. Einfach weil es so viele chinesische Unternehmen gibt, die sich inzwischen auf diesem Markt tummeln. Der Wettbewerb ist so groß und man sieht es auch, also die Innovationen, also diese Autos, was die alles hatten. Wenn man dann abends nach Hause gefahren ist, konnte man hinten die Leinwand runterfahren lassen, den Beamer ausklappen und sich erstmal einen Kinofilm angucken. Natürlich mit Sprachsteuerung gestartet, während das Auto autonom über die Autobahn fährt.
Was würdest du denn jetzt sagen, Benedikt, nach deiner Recherche? Sehen wir bald auf deutschen Straßen neben BMW und VW auch ganz selbstverständlich vielleicht die chinesische Automarke BYD?
Ich kann mir das total gut vorstellen. Also ich denke, in Deutschland hat das Auto ja immer noch so einen besonderen Stellenwert. Klar gibt es viele Leute, die auf die Marke schauen, da das Auto als Statussymbol. Aber es gibt einfach auch Leute, die ein möglichst günstiges, zuverlässiges Auto brauchen. Und wenn das dann noch einen super Komfort hat und eine gute Reichweite, günstig ist, gut für die Umwelt, hey, dann glaube ich, dass viele Leute sagen, ja, da spricht aber nichts gegen das chinesische Auto, was preislich wahrscheinlich einfach viel besser dasteht als die europäische oder die deutsche Alternative. Also ich glaube, das sind wirklich jetzt spannende Zeiten. Und als wir in Ungarn waren, haben wir wirklich noch diese Baustellen gesehen, wo es für uns auch noch ein bisschen unvorstellbar war, dass da in wenigen Monaten, also Ende des Jahres, schon die ersten Autos vom Band rollen sollen und die ersten Batteriezellen gefertigt werden sollen. Aber, und das haben uns alle immer wieder bestätigt, das soll Ende 2025 starten. Und somit ist es jetzt eigentlich tatsächlich die spannende Zeit, wie gehen die europäischen, wie gehen die deutschen Autobauer damit um? Ja, und wie wird es in den nächsten Jahren bei uns hier aussehen?
Das war 11KM, der Tagesschau-Podcast mit Viktoria Koopmann. Diese und alle anderen Folgen gibt's in der ARD-Audiothek.
Standpunkte.
Die Gefahr durch Extremisten steigt in Deutschland immer weiter an. Das ist das Fazit des jüngsten Jahresberichtes, den das Bundesamt für Verfassungsschutz vorgelegt hat. Demnach stieg besonders die Zahl der Rechtsextremisten. Ein Plus gab es aber auch im Bereich des Linksextremismus und des Islamismus. Für den Kölner Stadtanzeiger schreibt der Bericht den Trend der vergangenen Jahre auf beängstigende Weise fort.
Die Zahl der Extremisten, von denen viele gewaltbereit sind, wächst nicht mehr, sie explodiert geradezu. Vorbei sind die Zeiten, da es sich um Randgruppen handelt, die von den Fachabteilungen des Inlandsnachrichtendienstes in großer Ruhe bewirtschaftet werden konnten. Stattdessen wuchert der Extremismus allen voran, der von rechts außen in die Mitte hinein oder, je nach Sichtweise, aus der Mitte heraus.
Unser Gastkommentator ist heute Felix Daxel vom Spiegel. Für ihn zeigt der Bericht, wie sehr unsere Gesellschaft durch Extremisten bedroht ist.
Man würde Extremismus allerdings falsch verstehen, wenn man ihn isoliert betrachten würde als ein von der Gesellschaft abgekapseltes Ereignis. Extremismus nährt sich auch durch Vorstellungen, die in der Mitte der Gesellschaft existieren. Der Bericht zeigt beispielsweise ein erhöhtes Bedrohungspotenzial durch Islamismus. Angeheizt wird der islamistische Hass auch durch den Nahostkonflikt. Die demokratische Mitte muss diesen Hass eindämmen. Wenn sie allerdings Hetze gegen Israel als politischen Protest idealisiert, begünstigt sie diesen Hass. Extremisten sind machtlos in resilienten Gesellschaften. Eine Gesellschaft allerdings, die nicht mehr fähig ist, Kritik an Israel zu unterscheiden von antisemitischem Wahn, ist verführbar. Je mehr an Universitäten, auf Theaterbühnen und auf Filmfestspielen der jüdische Staat verteufelt wird, desto eher fühlen sich Extremisten im Recht.
Mein Felix Daxel vom Spiegel. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung blickt auf die offenbar besonders große Wirkung rechtsextremistischer Agitation in den sozialen Medien.
Dazu trägt die breite Palette ihrer Themen bei. Nationalismus, Rassismus, Migration, Krieg, Antisemitismus, Autokratien, die den Westen zum Feind erklären und eine in weiten Kreisen gescheiterte Erinnerungskultur. Innenminister Dobrindt hat zwar recht, wenn er eine direkte Linie zur AfD nicht ziehen will, aber die indirekte Linie ist doch so dick wie das Zündholz eines Brandstifters. Mag sein, dass die Attraktion gesichert rechtsextremistischer Irrlehren abnimmt, wenn erfolgreiche Politik, wie Dobrindt meint, Überzeugungskraft entwickelt. Gewaltbereiter Extremismus wird sich davon aber nicht beeindrucken lassen, weder linker noch rechter.
Für die Neue Osnabrücker Zeitung zeigt der Bericht, dass sich mehr und mehr Bürger vom gesellschaftlichen Konsens einer liberal-rechtsstaatlichen Ordnung verabschieden.
Selbige ist nicht mehr nur unter Druck, sie ist tatsächlich in Gefahr. Hinter dem Phänomen Extremismus verbergen sich ganz unterschiedliche Anschauungen. Da gibt es Reichsbürger und Antisemiten, Antifa- und Klimaaktivisten sowie Salafisten und Saboteure im Dienste Putins. Sie alle eint eine ideologische Verblendung, die ihresgleichen sucht.
Und aus Sicht der freien Presse aus Chemnitz lohnt sich ein tieferer Blick.
Das Problem ist viel grundlegender als die Fragen, um die es an der Oberfläche oft geht. Es geht um ein ganz grundsätzliches Krisengefühl von jungen Menschen, das besonders die Männer dieser Generation offenbar in die Arme von Ideologen treibt. Woher kommt das? Wie dreht man das? Und was braucht es dazu? Das sind Fragen, die weiterführen als die Diskussion um die schlimmste aller schlimmen Bedrohungen. Aktuell werden sie zu selten gestellt. Dabei wäre das der erste Schritt, um die Antworten zu finden und die Lösungen.
Das waren die Standpunkte, zusammengestellt von Peter Eichenberg. Nach dem gestrigen Amoklauf in Graz ist die Erschütterung groß. Bundespräsident van der Bellen spricht von einem Horror, der nicht in Worte zu fassen ist. Kanzler Stocker hat eine landesweite Trauerminute für heute ausgerufen. Der Amoklauf ist unser Schwerpunkt, gleich nach den Nachrichten in Ihrer ARD-Infonacht.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 3 Uhr mit Ronald Lessig. Nach dem Amoklauf an einer Schule im österreichischen Graz hat sich die Zahl der Opfer auf 10 erhöht. Zudem hatte sich der 21-jährige Täter selbst erschossen. Die Hintergründe sind weiter unklar, wie ARD-Reporterin Anna Tillack berichtet.
Er hat die Schule offenbar nicht abgeschlossen, war aber auf dieser Schule. Es gab die Information, dass er wohl einen Abschiedsbrief geschrieben haben soll. Der war wohl an seine Eltern adressiert, also er hat sich darin verabschiedet. Aber die Polizei sagte, dieser Brief gibt auch noch keinen Hinweis auf das Motiv. Und das ist momentan das große Fragezeichen eigentlich. Deswegen ermittelt die Polizei auch noch auf Hochtouren, weil man sich immer noch nicht erklären kann, warum er und wie er genau in diese Schule eingedrungen ist. Denn er hatte ja auch 2 Waffen dabei, die er legal erworben hat.
Nach der Vorstellung des neuen Verfassungsschutzberichts hat Bundesinnenminister Dobrindt zu mehr gesamtgesellschaftlicher Verantwortung beim Vorgehen gegen Extremisten aufgerufen. Dobrindt sagte in den ARD-Tagesthemen, im Fokus der Behörden stünden junge Rechtsradikale, die sich im Netz zusammenschließen.
Wir sind da nicht blind, sondern wir schauen darauf und wir haben auch gerade in den letzten Wochen einen Schlag gegen solche Personen, die sich organisieren, getätigt, die Anschläge geplant haben. Wir sind wachsam, aber vor Ort müsste das auch früher auffallen und dann müsste man natürlich dagegen etwas unternehmen. Dazu braucht es auch die finanziellen Mittel. Man braucht erheblich mehr an Prävention und dazu sind auch alle mit in der Verantwortung, nicht nur der Bund.
Bundesinnenminister Dobrindt in den ARD-Tagesthemen. Kalifornien hat rechtliche Schritte gegen die Entsendung von Soldaten durch die US-Regierung eingeleitet. Gouverneur Newsom stellte einen entsprechenden Eilantrag bei einem Bundesgericht. Damit will er verhindern, dass die Trump-Regierung Nationalgardisten und Marineinfanteristen bei Razzien gegen Einwanderer in Los Angeles einsetzt. Die Proteste gegen die Migrationspolitik von Präsident Trump gehen trotz eines Versammlungsverbots in Los Angeles weiter. Die Polizei meldete knapp 100 Festnahmen an einem Abend. Der Künstler Günther Uecker ist tot. Wie sein Verlag am Abend mitteilte, starb Uecker in Düsseldorf im Alter von 95 Jahren. Der gebürtige Mecklenburger gilt als einer der wichtigsten deutschen Nachkriegskünstler. Er schuf weltbekannte großformatige Nagelreliefs auf Leinwänden, aber auch auf Objekten wie Stühlen oder